Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Frost. Ich halte heute den Vortrag INCUS, The Powerful System Container Virtual Machine Manager. Erstmal willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen 2025. Ich glaube, das ist sogar mein 10. Mal jetzt, dass ich bei den Chemnitzer Linux-Tagen bin. Ja, genau. Ich gehe einfach mal zur nächsten Folie. Ich habe nämlich erstmal Fragen, bevor ich mich vorstelle, weil es ja doch für mich so ein Randthema ist. Ich finde das schön, dass sich doch so viele für den Vortrag interessieren. Deswegen erstmal meine Frage, wer kennt denn überhaupt LXD oder INCUS an sich? Doch so viele? Oh. Wer benutzt es zu Hause oder auch sogar schon produktiv im Einsatz? Und im Vergleich mal dazu, weil ich ja auch einen kleinen Vergleich dann nachher anstelle, wer benutzt aktiv Proxmox oder XCPNG? Okay, ja. Danke auf jeden Fall für die vielen Hände. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin Christian Frost, 39 Jahre alt. Ja, Systemadministrator, hatte schon auch andere Jobrollen, Consultant, wie man das halt heutzutage so nennt. Meine Themen seit eigentlich vielen Lehrjahren oder mein Wohlfühlbereich, das ist halt hauptsächlich Linux. Bin aber auch mal im Bereich Netzwerk unterwegs gewesen, da halt Firewall, Fortinet, bisschen Cisco, genau, ja. Als Hobby, ist vielleicht ein bisschen teures Hobby, aber einfach aus Interesse, betreibe ich auch mein kleines autonomes System mit ein paar V4-Adressen und V6. Einfach so aus Interesse und Spaß an der Freude und das Ganze natürlich auf Basis von Linux. Ja, die Folien stelle ich natürlich zum Ende hin bereit, kann man sich dann auf der Vortragsseite dann runterladen, als Kontakt zum Beispiel bei Mastodon. Genau. So. Gehen wir einfach mal zum Inhalt. Vielleicht nicht überrascht sein, ich versuche nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, sondern einfach hatte ich mir das so vorgestellt, überhaupt erstmal zu zeigen, was ist INCUS, wo kommt es her, was kann es so im Vergleich und was hat es eigentlich für eine starke Entwicklung so seit 2023, seitdem das Ganze begonnen hat, hinter sich und wo wird die Reise, zumindest laut dem Hauptmaintainer, hingehen. Ja, ganz zum Schluss dann, damit es nicht langweilig wird, weil viel Text ist ja auch irgendwie ermüdend, habe ich mir gedacht, einfach mal in einer kleinen Demo zu zeigen, wie es so funktioniert. Genau, ja, so. Kommen wir einfach mal zu dem Punkt. Was ist INCUS? Ja, grob gesagt, oder steht auch auf der Webseite, ein Manager für System Container, ganz neu Application Container und Virtual Machines. Den Unterschied dazu zeige ich nachher einfach mal auf, was so der Unterschied zwischen diesen drei Sachen ist. Das heißt also, INCUS selber ist kein Hypervisor, sondern einfach nur eine Abstraktionsschicht, ein Manager, der uns dabei behilflich ist, diese drei Varianten zu managen, mit natürlich den Bereichen, dass sich halt das Storage-Backend, auf dem dann halt diese entsprechenden Container oder Maschinen liegen, zu verwalten, das Netzwerk-Backend, ja, genau. Ein kleiner Unterschied vielleicht zu Proxmox oder XCPNG, erstmal so vom Start her, es ist image-basiert, das heißt also, man kann sich von linuxcontainers.org, gibt es viele vorgefertigte Images zu Containern oder VMs, Ubuntu, Alma Linux, Rocky, Debian, was halt vom Maintainer täglich gebaut wird. Kann man sich aber natürlich auch selber bauen. Das ist vielleicht so der kleine Unterschied zu den anderen, wo man es vielleicht kennt, sich eine Maschine anzulegen, die ISO einzulegen und das Ganze durchzuinstallieren. Genau, wie bereits erwähnt, man übernimmt durch den Manager die Konfiguration für Netzwerk und das Storage Backend. Es bezeichnet sich sehr als sehr flexibel und skalierbar. Das kann ich definitiv so auch bestätigen. Genau. Ja, was kann es? Auf der Website oder der Maintainer versucht natürlich so ein bisschen darauf hinzuweisen, sich abzuheben, was macht INCUS vielleicht anders? Das ist ein bisschen schwierig, weil ja natürlich auch die anderen in diesem Bereich Proxmox und XCPNG auch eine sehr starke Entwicklung gemacht haben, würde ich jetzt sagen, so mindestens in den letzten 2 Jahren. Aber gehen wir ja einfach vielleicht mal so drauf ein. Es hat eine REST-API, über die man halt mit Automatisierungstools von extern zugreifen kann. Es hat eine CLI und natürlich auch was zum Klicken, eine Web-UI, die vielleicht nicht ganz so umfangreich ist, wie man zum Beispiel von Proxmox gewohnt ist. Aber ja, genau. Der Entwickler weist explizit so darauf hin, dass man halt dieses Cloud-Feeling hat. Also das war halt so sein Hauptaugenmerk bei Inkes, beziehungsweise davor LXD, genau. Ja, Begrifflichkeiten sind hier ein bisschen anders. Wir reden da nicht von Containern oder VMs, sondern es wird halt in dem Fall Instanzen genannt. Man kann halt Profile anlegen, die gewisse Parameter vordefinieren, wie viele CPUs, wie viel RAM, wie viel Festplattenspeicher sollen Container bekommen im Rahmen von Profilen. Das Ganze kann man noch abschotten in Form von Projekten. Was weiß ich, es gibt ein Projekt Nextcloud, wo ich vielleicht 2, 3 Container habe. Ja, und so weiter. Genau. Es hat Features integriert, wie Backup oder Export von Containern und VMs schon mit dabei. Man kann damit auch Cluster bilden. Der Entwickler selber sagt so, was er auch schon im Einsatz gehabt hat, zwischen 50 und 100 Nodes sogar. Ja, es ist, wie bereits erwähnt, umfangreich konfigurierbar. Das bedeutet ganz einfach verschiedenste Storage-Backends. Da zeige ich gleich mal eine kleine Liste. Das Network-Management, wie man das abbilden kann, recht einfach. Oder halt sogar recht komplizierte Konstrukte. Ja, dann halt der Hinweis, so erweiterte Ressourcenkontrolle, also das Beschränken auf gewisse CPU, Memory-Ressourcen, wie viel Netzwerkbandbreite kann man benutzen, wie viele IOs auf das Storage-Backend darf der jeweilige Container oder VM nutzen. Ja, und dann halt auch zum Beispiel Device-Pass-Through, wenn ich eine GPU und eine VM durchgeben möchte, eine Netzwerkkarte, sogar eine ganze Disk, einen USB-Stick, ja, genau, die Liste ist noch wesentlich länger. Ich werde auch noch mal öfters darauf hinweisen bezüglich der Dokumentation, die ich sehr gut und umfangreich finde, auch der, sag ich mal, einer der Hauptmaintainer ist da auch sehr aktiv in seinem Blog und auf YouTube, das zeige ich nachher auch noch mal, um den Leuten das näher zu bringen, die Features, genau. Gehen wir mal auf die Storage-Backends. Ich weiß, die Liste ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber soll man sich vielleicht nicht von abschrecken lassen. Wir haben ganz normal Directory-Basis, kennen wir auch von Proxmox. Ja, das ist, wir haben auf dem System Verzeichnis, da wird dann halt zum Beispiel das QEMO-File oder der Container halt abgelegt. Wir können ButterFS nutzen. Dann natürlich dann halt auch die Funktionalitäten, Snapshot und so weiter. LVM in verschiedensten Varianten, lokal oder auch clustered. Mit clustered ist gemeint, wenn ich zum Beispiel ein Storage habe, was ein Device zur Verfügung stellt per iSCSI, Fiber Channel und so weiter, dann kann ich halt mit clustered LVM das Ganze halt auch als sozusagen shared, was von verschiedenen Hosts genutzt werden kann, benutzen, sozusagen den Remote Storage, wie man das halt klassisch kennt. Ja, dann ZFS. Da hat sogar der Maintainer selbst auch nochmal ein bisschen Energie reingesteckt. Das versuche ich nachher auch nochmal zu zeigen. Und natürlich ist ja auch in aller Munde Ceph als Backend, als Remote Storage. Ja. Ja, bezüglich Netzwerk, da sind ja eigentlich alle recht aktiv, um da die verschiedenen Möglichkeiten zu bieten. Man kann eine normale Bridge haben, Open Virtual Network, Software Defined Networking, das ist, sag ich mal, ja auch bei Proxmox und XCPNG ja auch schon ein Thema, um das Ganze, das Vermeschen von Hosts, das Bilden von Netzen, das Anbinden in das vorhandene Netzwerk, ja, mehr Features zu bieten und Möglichkeiten darzustellen. Was ich halt auch sehr interessant finde, wo halt auch explizit darauf hingewiesen wird, sind halt sogenannte ACLs. Das heißt also, ich kann bereits ab der Netzwerkschnittstelle des Containers oder der VM explizit halt Regelwerke festlegen, dass diese VM darf sich mit der anderen zum Beispiel nur über Port 3306 unterhalten und so weiter. Das geht. Genau, ja, das sind so die Hauptpunkte, die halt aufgezeigt werden laut Dokumentation. Genau. Wie ist Inkes entstanden? Vorher, ich muss ganz ehrlich sagen, vor 2024 kannte ich zwar den Begriff LXC, auch von Proxmox, aber das ist mir irgendwie erst letztes Jahr an mir vorbeigekommen, das Thema. Da habe ich mir das Ganze mal angeschaut. Okay, Inkes, LXD. Und zwar gibt es halt ein Projekt, linuxcontainers.org. Um das mal zu differenzieren, es gibt LXC als Runtime-Library, also die Basis, auf der halt die Container laufen. LXD als Daemon, Server, Manager, Aufsatz obendrauf, um das Ganze zu managen. Und ich könnte jetzt sagen, vielleicht hat es einen kleinen Dämmerschlaf gehabt. Da war halt ein Team seitens Canonical an dem Projekt dran involviert. Wurde halt auch aktiv supported. Und da gab es halt eine Veränderung, aufgrund dessen auch der Hauptmaintainer sich irgendwann dann entschieden hat, ich mache mich selbstständig. Und aus gewissen anderen Gründen, für die sich Canonical dann entschieden hat, gab es im August 2023 einen Fork. Und daraus ist halt Inkes entstanden, denn es gab dahingehend eine Umstellung, dass Canonical gesagt hat, die Community Maintainer nehmen wir aus dem Projekt raus, beziehungsweise müssten sie halt selbst, wenn sie Code beitragen wollen, entsprechende Dokumente oder eine Verabredung unterzeichnen. Auch der Weg hatte, sagen wir mal, dem Hauptmaintainer und den anderen Kollegen, mit denen er da zusammengearbeitet hat, nicht so wirklich gefallen. Die Ausrichtung des Projektes, und somit entstand halt vielleicht auch aus der Not heraus sogar schon im Oktober 23, nämlich die Version 01 von Inkes. Und dann ging die Änderung seitens Canonical auch recht schnell. Im Dezember gab es dann die Lizenzänderung von Apache 2.0 auf AGPLv3. Die Diskussionen und den Blog-Eintrag dazu hatte ich mir auch ein bisschen durchgelesen. Grundsätzlich war die Aussage, dass zwar diese beiden Lizenzen kompatibel sind, das hatte den Maintainern von Inkes aber nicht zugesagt, weil man das natürlich auch entsprechend kennzeichnen muss und so weiter. Und die dann halt sich dafür entschieden haben, alles klar, wir machen mit Inkes weiter. Mit der Lizenzänderung kam es aber dann dazu, Inkes hat vorher halt auch relativ viel Code oder Änderungen, Weiterentwicklung aus dem LXD-Projekt importiert. Mit dieser Lizenzänderung wurde das Ganze dann beendet. Es kann natürlich sein, dass Canonical sagt, alles klar, aus dem Inkes-Projekt importieren wir halt Code in das LXD-Projekt. Ja. Genau, wie gesagt, Ziel des Projektes, zumindest laut Blogbeitrag, war halt eine mehr Community-getriebene Entwicklung, Ausrichtung. Das heißt also, dass man mehr auf die Community hört und weniger, sage ich mal, was so vielleicht die geschäftlichen Ziele sind oder die Prioritäten von Canonical. Genau. So. Jetzt hatte ich ja schon angekündigt, ich sprach von Application, System Container und VMs. Was die meisten ja sicherlich kennen, sind erstmal Application Container. Kennt man ja von Podman oder Docker. Ganz einfach, wir haben unten drunter einen Host-Kernel, zumeist der Linux oder speziell dafür gebaute Distributionen. Wir haben eine Container-Runtime und dann halt Container, die halt explizit eine Applikation enthalten, zumindest ist ja so gebaut, das Artefakt, die Applikation. Und somit habe ich dann halt einen Nginx-Container, ich habe eine andere Applikation, die diesen Service zur Verfügung stellt, der Nginx operiert als Reverse-Proxy und so weiter und so fort. Ja, also für jede Applikation ein Container. Okay, Schränkt uns ist natürlich für das Bereitstellen von Software für Hersteller sehr einfach. Ja, man kann sagen, hier, das ist der Container-Konstrukt, den stelle ich dir zur Verfügung. So kannst du die Applikation zur Verfügung stellen. Alles klar. Selber an den Containern kann man ja keine Änderungen vornehmen oder sollte man nicht. Alle wichtigen Informationen werden als Environment-Variable mitgegeben oder halt kann man natürlich externen Files, Konfigurationen einbinden. Jetzt haben wir so ein Mittelding bei System Container, dass wir halt das Host-System haben, den Host-Kernel und darauf laufend halt mit dieser LXC-Library oder Runtime, dass wir darauf sozusagen vollwertige Container laufen lassen können, also mit einem vollwertigen Betriebssystem, nicht nur einer einzelnen Applikation. Ich kann mich selbst per SSH oder über die Kommandozeile in diesen Container einklinken, kann dort Software installieren, Konfigurationsänderungen vornehmen. Genau. Halt mit dem Vorteil, dass ich Vorteil, Nachteil, je nach Anwendungsfall natürlich, dass das sehr schlank ist, weil ich ja den Host-Kernel benutze und halt keine vollständige Hardware-Abstraktion habe. Also ich muss keine Hardware emulieren und so weiter und so fort. Bei virtuellen Maschinen, das ist, sage ich mal so, ja, das, womit meine Reise vor vielen, vielen Jahren mal mit VMware angefangen hat. Virtuelle Maschinen, man hat einen Hypervisor, heute ja sehr üblich KVM, Xen, der halt eben dafür da ist, die Hardware zu abstrahieren, eine Hardware zu emulieren, sei es eine Netzwerkkarte, einen Festplattencontroller und so weiter. Und darauf laufend installieren wir dann ein vollwertiges Betriebssystem mit entsprechenden Treiber für die emulierte Hardware. Ja, und haben dadurch natürlich auch eine nochmal erhöhte, so wird es zumindest beschrieben, einen erhöhten Speicher- oder Ressourcenaufwand. Ich würde sagen, bei heutigen Systemen ist das eigentlich eher vernachlässigbar, aber halt eben auch eine Abstraktion von anderen Maschinen, die auf dem Host laufen. Genau, beziehungsweise sogar mit Möglichkeiten, ja wie heutzutage Live-Migration und so weiter und so fort. Ja. Hier nochmal, entschuldigt, dass es auf Englisch ist, aber nochmal der Vergleich dazwischen. Wie ich bereits gesagt hatte, bei virtuellen Maschinen nutzen die Maschinen ihren eigenen dedizierten Kernel. Bei dem Application- und System-Container benutzen sie halt den Kernel des Host-Systems mit allen Schnittstellen, die es zur Verfügung stellt. Bei virtuellen Maschinen kann man natürlich verschiedenste Betriebssysteme, sei es von Windows, FreeBSD, Linux, allen möglichen Abwandlungen, meist sogar, sage ich mal, in der Form ist es 32 oder 64-Bit. Genau. Ja, bei Application- und System-Container ist halt die Einschränkung, da wir den Host-Kernel benutzen, dass es halt ausschließlich Linux ist. Und okay, die Aussage mit, dass halt virtuelle Maschinen gegenüber den Container-Varianten mehr Ressourcen brauchen, ja, das ist richtig. Wobei man ja auch sagen muss, dass es seit vielen, vielen Jahren ja auch, sag ich mal, dahingehend Bemühungen gibt, vielleicht sagt dem einen oder anderen Kernel Same Page was, also dass das Betriebssystem versucht, wenn man, also der Hypervisor, wenn man viele identische Maschinen hat, sogar den RAM, sag ich mal, zu deduplizieren und da halt eine Einsparmaßnahme zu haben. CPUs oder, sag mal, die Host-Systeme sind heutzutage so mächtig, dass das ja eigentlich auch vernachlässigbar ist aus meiner Sicht. Genau, ja. Bei virtuellen Maschinen brauchen wir natürlich Hardware-Virtualisierung, also FLEC, eine Funktion, was die CPU, das Host-System halt zur Verfügung stellen muss. Ist ja heutzutage eigentlich gegeben. Bei den Application-System-Containern hat man halt den Vorteil, es läuft ausschließlich in Software. Das heißt also vielleicht für den einen oder anderen Hobby-Admin, wenn man sich bei NetCap oder Hetzner oder anderen Hostern eine virtuelle Maschine holt, dort diese Variante von Container halt laufen lassen möchte, ist man halt nicht darauf angewiesen, dass der Betreiber dieser Systeme Nested Virtualisierung, also diese CPU-Flex durchreicht, Somit ist man da halt eben recht frei. Genau, ja. Bei virtuellen Maschinen, klar, man kann halt darauf viele Applikationen gleichzeitig laufen lassen. Okay. Bei Application-Containern ist ja eigentlich die Herangehensweise eine Applikation, ein Container. Bei den System-Containern haben wir natürlich wieder den Fall, dadurch, dass wir da ja frei sind in der Benutzung, dass wir da auch wieder mehrere Services, Applikationen, also eine Datenbank, einen Webserver, mehrere Sachen halt in dem Container laufen lassen können. Genau, ja. Virtual Machine, supported bei Inkes, klar, aber auch bei anderen, von anderen Hypervisern. Application Container steht hier natürlich noch, supported bei Docker. Das hat sich auch in der Mitte letzten Jahres geändert, wo sich der Maintainer Gedanken gemacht hat, wie kann er zumindest diese Images, die zum Beispiel auf Docker Hub zur Verfügung stehen, laut diesem OCI-Standard importieren und auch ausführen. Da hat er auch Entwicklung reingesteckt. Das kann man also auch nutzen mittlerweile. Und ja, wie gesagt, System-Container werden von Inkes unterstützt, aber auch von Proxmox. Genau, ja. Wie hat sich Inkes entwickelt? Also ich habe ja eigentlich gesagt, gestartet sind wir mit der Version 0.1 in 23. Ich beziehe mich jetzt aber hier einfach mal auf einen Blogbeitrag, weil man einfach mal so die Reise aufzeigen wollte vom letzten Jahr. Und da hat sich recht viel getan. Also es gab halt eben monatliche Releases, ja, Feature-Releases. Es gab sogar im April, was ja das Hauptziel war, das erste LTS-Release, wo die Aussage ist halt, es gibt mindestens fünf Jahre Sicherheitsupdates. Es gibt dazu aber natürlich, dass Features, also Weiterentwicklungen, zurückportiert werden, was aber mit der Zeit halt eben abnehmen wird. Genau, ja. Git-Statistiken, ja. Über 2300 Commits wurden im letzten Jahr getätigt, 751 Pull-Requests wurden ja, bearbeitet, übernommen und worauf man auch hinweisen wollte, 124 Beitragende gab es zu diesem Projekt. Ist ja jetzt erstmal eine Aussage, scheint also keine One-Man-Show zu sein, was man ja leider manchmal bei Projekten so hat. Ja. Ja, wie hat sich Inkes entwickelt? Ich habe versucht, mal so das Gröbste aus halt diesen 12 oder 13 Blog-Einträgen zu diesen verschiedensten Versionen, die halt im letzten Jahr veröffentlicht wurden, mal so zusammenzutragen. Es hat sich viel unter der Haube getan, was ich jetzt hier vielleicht nicht aufzeige. Es gab viel auch Verbesserungen, Vereinheitlichung an der API und der CLI, also dass man auch an vielen Stellen der CLI mittlerweile auch in YAML vorgefertigt per Standard-In Dinge ja, an Inkes übergeben kann. Wie gesagt, was ich eben gerade schon erwähnt hatte, im Juni oder Juli letzten Jahres gab es halt diesen Support für Application-Container, also auf OCI-Basis. Was am Ende eigentlich nichts anderes ist, als dass das Container-Image heruntergeladen wird. Es wird umgewandelt. Genau, und ist ja dann am Ende System-Container, aber zumindest kann man halt solche vorgefertigten Container-Images mittlerweile benutzen. Ja, was halt auch aus Sicht des Entwicklers für ihn ein sehr wichtiges Feature war, ist halt das Clustered LVM Storage Driver. Das heißt also, dass wir halt eben dieses, wenn wir viele Nodes haben, einen Remote Storage auf LVM-Basis halt eben uns diesen Speicher teilen können. Ich glaube sogar gelesen zu haben, dass halt Canonical dieses Feature in LXD importiert hat. Genau, ja, dann noch ein umfangreicher Ausbau des ZFS-Storage-Treibers, den gab es vorher schon. Er hat es halt eben weiter ausgebaut, dass man halt aus Inkes heraus ZFS, RAID 1, Stripe erstellen kann. Das war vorher nicht gegeben. Er hat viel Energie auch in das Network-Management, dieses Open Virtual Network gesteckt, um das halt auszubauen, dass man das aus Inkes heraus managen kann, konfigurieren kann. Automatic Cluster Rebalancing, von VMware kennt man das vielleicht als DAS-Feature, hat auch viele andere Namen, das heißt also, dass man hier halt automatisiert, je nach Auslastung der Nodes, Maschinen verteilt, bezogen auf virtuelle Maschinen. Genau. Storage Live Migration für VMs. Ist man ja bei gewissen Produkten schon gewohnt. Wurde hier halt auch Energie investiert, dieses Feature zu implementieren und vieles, vieles mehr. Sei es halt eben Shell Autocompletion für die Z-Shell, Fish-Shell, Bash. Versucht viel zu vereinheitlichen, alte Zöpfe abzuschneiden und so weiter. Also die Liste ist gefühlt schier unendlich. Ich weiß gar nicht, wo ja, man halt einfach diese Energie da in dem letzten Jahr hernimmt. Genau, ja. Jetzt habe ich schon öfters erwähnt, Proxmox, XCPNG, benutzen ja auch viele, mal so ein Vergleich. Grundsätzlich kann ich erstmal vorab sagen, es ist jetzt nicht besser als die anderen beiden genannten Produkte. Es geht es halt einfach nur etwas anders an. Ja, also habe ich jetzt für mich mal so ein paar Punkte rausgesucht, um zu versuchen, es zu vergleichen. Und bei dem Thema Virtualisierung, klar, sticht halt Inkes hervor. Es kann virtuelle Maschinen verwalten, es kann Linux-Container verwalten, also System-Container, und es kann mittlerweile halt auch mit Application-Containern umgehen. So, ja, Proxmox kann auf KVM-Basis halt virtuelle Maschinen betreiben. Und Linux-Container, LXC, sicherlich auch ein Feature, was sehr, sehr viele benutzen, beziehungsweise wo es ja vorgefertigte Container gibt, Helper-Skripte, wo man ja viele Projekte halt schon vorgefertigt hat, da selbst keine Energie investieren muss. Ja, und dann halt XCPNG auf Basis von Xen, ist ja sozusagen aus dem Projekt entstanden, Citrix Xen-Server. Genau. Ja, Clustering unterstützen alle drei. Ja, Inkes, Cluster aufbauen. HA, das heißt also, wenn ein Node ausfällt, dass halt die entsprechenden Systeme auf anderen Nodes gestartet werden, beziehungsweise das Rebalancing. Bei Proxmox habe ich das Rebalancing zwar weggelassen, mir ist aber bekannt, dass es halt eben verschiedene Projekte und ja, Initiativen gibt, hier halt eben Software nachzuliefern, die halt diese Funktion, also die Verteilung auf mehrere Maschinen, dass man halt relativ gleichmäßig die Ressourcen nutzt, dass es da halt Aktionen gibt. Ich weiß halt leider nur nicht, inwieweit das Proxmox-Projekt selber dann dazu übergehen wird, so etwas zu übernehmen oder zu implementieren. Ja, XCPNG kann auch alle drei Varianten. Genau, vorausgesetzt, soweit ich das verstanden habe, ist halt eben dieser Xen Orchestra, also die Schicht darüber zur Verwaltung des Clusters. Ja, Storage können alle grundsätzlich verschiedenste Storage-Backends anbinden, iSCSI, NFS, LVM, ButterFS, ZFS. Bei XCPNG, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es halt, also da hat man halt die Einschränkungen, ich weiß jetzt nicht, ob man das so wortwörtlich nehmen kann, zum einen für die eingesetzte Hardware, also es gibt eine HCL, eine Hardware Compatibility List. Auf der anderen Seite kann man sicherlich Hardware auch laufen lassen, die nicht auf dieser Liste steht, aber es ist halt eben die Frage bezüglich halt, wie gut funktioniert es und wie schnell. So ist es auch bezogen auf Storage Backends. Viele Sachen werden halt angegeben als mit kann man benutzen, es ist so, wie es ist, ist aber kein nicht offiziell supported. Genau, da verweise ich halt explizit auf die Dokumentation. Ja, bei Thema Netzwerk hat sich bei allen viel getan. Ja, also explizit sogar, finde ich, bezogen halt auf die Thematik Software-Defined Network mit ACLs und so weiter und so fort. Also auch bei Proxmox wurde da ja im letzten Jahr sehr viel Energie investiert und XCPNG hat dies ebenfalls im Portfolio. Ja, genau. Dann war für mich noch interessant, weil ja der Entwickler von Inkes oder einer der Hauptmaintainer darauf hinweist, ja, wir haben eine REST-API, eine Web-UI und eine CLI, haben alle drei. Ja, bei Inkes und Proxmox ist es halt dabei, bei XCPNG ist es halt über Xen Orchestra, also halt eben ausgelagert. Genau. Dann hat mich noch interessiert, wie es zum Thema Lizenzierung aussieht. Inkes ist halt bei der Apache 2.0 Lizenz geblieben. Proxmox mit der AGPL-V3. Und bei XCPNG war das für mich gar nicht so einfach herauszufinden. Da habe ich mich einfach mal auf den Wikipedia-Eintrag bezogen, der halt eben sagt, die GPLv2 und andere. Okay.
Nochmal eine Frage. Also XCPNG ist ja der Hypervisor. Wenn ich mehrere habe, brauche ich zum Verwalten den selben Raum. Ist der wirklich kostenfrei? Weil ich glaube, der kostet Geld.
Okay, die Frage war halt eben zur Verwaltung eines XCPNG-Clusters, ob das Xen Orchestra halt eben kostenfrei ist. Da gebe ich ganz ehrlich zu, da ich selber XCPNG noch nicht benutzt habe, habe ich sicherlich überlesen, dass das gegebenenfalls ein kostenpflichtiges Feature ist, wenn das jemand anders beantworten kann.
Man muss es mit dem Quellen selber bauen.
Okay. Ja, genau. Jemand an. Man muss es aus den Quellen selber bauen. Gut, okay. Ist verschmerzbar. Aber danke für die Frage und danke für die Info. Ja, bezogen auf Support, also alle drei haben natürlich ein Forum, eine Community, die da sehr aktiv sind und versuchen zu unterstützen. Ich fand halt, dass eigentlich alle drei auf ihre Weise sehr gute Dokumentationen haben. Die von Inkes und Proxmox fand ich jetzt auch sehr gut strukturiert und aufgebaut, um dort Informationen wiederzufinden. Wem das alles halt nicht reicht oder man einen umfangreicheren Support braucht, kann man natürlich einen Supportvertrag abschließen. Bei Inkes geht das über, ja, die Firma des Hauptmaintainers, Zabli, kann man darüber halt eben professionellen Support einkaufen oder Unterstützung. Bei Proxmox ist es ja so, halt, man hat diese Lösung halt offengestellt. Man kann aber natürlich für den professionellen Einsatz das Ganze lizenzieren, also eine Subscription aufbezogen, wie viel CPU-Sockel man hat, das war zumindest mein letzter Stand, genau, um damit dann halt wiederum grundlegend erstmal professionellen Support zu erhalten, was man dann ja halt ausbauen kann bezüglich Reaktionszeiten. Ja, bei XCPNG hatte ich gelesen, dass es da auch die Möglichkeit gibt, professionellen Support einzukaufen über eine, ja, über eine andere Gesellschaft, Firma. Also die Möglichkeit ist gegeben, aber halt nicht Pflicht. Deswegen habe ich jetzt mich einfach mal hingestellt und gesagt, grundsätzlich kosten keine. Ja, durch die Chemnitzer Linux-Tage gehe ich für mich ja grundsätzlich erstmal davon aus, für den Hobby-Administrator ist das halt eben zum Ausprobieren und Benutzen ja eine sehr wichtige Info, dass es nicht kostenpflichtig ist und frei erhältlich. Genau, ja.
Ich habe eine Frage. Inkus ist ja ein Fork von LXD. In LXD ist aber in dieser Liste nicht mehr drin. Inwieweit ist denn LXD jetzt noch weiterentwickelt worden im Vergleich zu Inkus? Kann man LXD immer noch empfehlen?
Ja. Okay. Die Frage aus dem Publikum war, weil ich jetzt hier immer absichtlich LXD rausgelassen habe, ob es das halt noch gibt oder wie die Weiterentwicklung ist. Die Weiterentwicklung von LXD selber habe ich nicht beobachtet, habe nur halt eben mitbekommen, dass es sich gedreht hat. Seitdem, also mit initialem Fork ist man dazu hingegangen, hat halt regelmäßig Änderungen oder Weiterentwicklung von LXD in Inkes importiert. Wie ich gesagt hatte, mit der Lizenzänderung hatte man das abgestellt. Was ich aber mitbekommen habe, ist halt, dass Canonical oder das LXD-Projekt in dem Fall viele Features und Dinge aus dem Inkes-Projekt in ihr Projekt halt importiert. Von daher gibt es da definitiv auch, das Projekt gibt es noch, es wird weiterentwickelt. Es ist halt, sage ich mal, nur unter dem Schirm von Canonical. Ja, genau. Beziehungsweise hat dieses Projekt auch, wenn man auf linuxcontainers.org geht, /LXD, wird halt explizit darauf verwiesen, dass es halt aus dieser, sag ich mal, Initiative raus ist, auch aufgrund der Lizenzänderung. Genau, müsste man also dann schauen in den Release Notes zu den Ubuntu Releases, beziehungsweise bei Canonical selber, inwieweit die Informationen sind, ja, wie dort die Entwicklung ist. Ja, Ausblick, weitere Entwicklung. Es soll ja nicht langweilig werden. Inkes selber hat ja viel Aufmerksamkeit erfahren, viel Weiterentwicklung. Der Hauptmaintainer, der Stefan Grabe, hat aber natürlich noch viele Ideen, sei es das, bezüglich automatischem Deployment eines Incas-Clusters, sei es sogar, dass es Incas OS, was auf Basis von Debian 13 oder Debian Testing erstellt wird, also sozusagen eine eigene Distribution, die Incas bereits da hat, funktioniert auch mit UEFI, Secure Boot, ist halt immutable, womit er es halt nochmal vereinfachen wollte, so etwas zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise halt aufzusetzen. Genau, ja, bezüglich halt Incas Deploy, da hat er halt ein vorgefertigtes Skriptset auf GitHub unter Einsatz von Ansible, OpenTofu oder halt Terraform, um halt einen Incas-Cluster zu deployen. Grundsätzlich, weil wir eben gerade Incas OS hatten, Incas läuft unter verschiedensten Betriebssystemen. Das hatte man auch nochmal hervorgehoben, dass sich auch im Laufe des letzten Jahres viele Distributionen angeschlossen haben, also sei es Arch Linux, Nix OS, ja, Debian, natürlich auch Ubuntu und weitere Distributionen. Es ist natürlich aber auch möglich, wenn es das nicht als fertiges Paket gibt, es aus den Quellen zu kompilieren. Wird auch in der Dokumentation entsprechend hingewiesen. Also da ist man auch relativ frei in dem Unterbau, dem Betriebssystem, das, was man einsetzen möchte. Ja, ansonsten natürlich am Rande, aber das ist für ihn halt auch sehr wichtig, die weitere Entwicklung bezüglich Fehlerbehebung und weiterer kleinen Features, die vielleicht jetzt keine so große Aufmerksamkeit bekommen, aber die halt einfach Incas an sich als Manager abrunden. Genau, dann hat er nochmal explizit darauf hingewiesen, dass er halt selbst auch nochmal Zeit, Energie und Geld in die Entwicklungs- und Testumgebung, die er hat, investieren möchte, einfach um komplexere Features. In dem Fall hat er sogar explizit erwähnt 100 Gigabit-Netzwerk oder halt eben die Hardware-Verschlüsselung, also AMD, Ceph, zu testen, zu implementieren, falls hier halt noch Dinge fehlen, weil er halt einfach, ja, hier ein gutes Produkt liefern möchte, was halt auch skaliert und performt. Genau. Ja. Entwicklung ganz am Rande, wo man ja ein bisschen, immer ein bisschen schmunzeln muss, bezüglich VMware. Proxmox hatte ja da auch relativ zeitnah eine Art Migrationstool oder Import-Tool. Incas, genauer gesagt die Firma Future Fusion, wo der Stefane Grabe CTO ist, hat hier zum Beispiel Energie investiert, ist auch auf GitHub erhältlich, einen sogenannten Migration Manager zu entwickeln, der es halt einfach vereinfacht, sich an den vCenter anzudocken und vorhandene virtuelle Maschinen in Incas zu importieren, zu migrieren. Genau. Ja, und natürlich mit dem Hintergrund wieder, dass man da halt eben eine REST-API hat und das auf verschiedensten Plattformen laufen lassen kann. Genau. Die Linksammlung, da könnte ich, das ist wirklich sehr spannend, wie offen man hier mit Informationen, Dokumentation umgeht, auch wie offen man mit der Entwicklung umgeht. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es monatlich ist oder sogar fast wöchentlich, wo der Stefane Graber ein Livestream auf YouTube hat, wo er halt neue Features erklärt oder sogar zum Beispiel bei der Implementierung dieser, dass man Docker-Container oder auf dem OCI-Standard basierende Container halt auf Incas laufen lassen kann, hatte die Leute sogar teilhaben lassen, währenddessen er gecodet hat, um zu zeigen, ja, wie es mit dem Projekt weitergeht. Also kann ich grundsätzlich sehr empfehlen. Die Videos sind sehr spannend und auch die Informationen. Genau, ja, dann halt wiederum linuxcontainers.org, wo halt alle Sachen nochmal sind bezüglich halt LXC, der Runtime-Library, den Incas als Manager und so weiter. Genau, dann der Firma, die er selber hat, Zabli, die zum einen natürlich professionellen Support für Incas bereitstellt, wenn man das möchte, gegen Geld, aber auch über die er die automatisch gebauten Pakete zur Verfügung stellt, also zur Installation von Inkes. Debian, also ich benutze das auf Basis von Debian, kann also sein Repository importieren und kann halt daraus Inkes installieren. Er selbst investiert da auch nochmal Zeit, einen aktuellen Linux-Stable-Kernel zu kompilieren, mit dem Hinweis, dass er da explizit noch ein paar Anpassungen macht, dass es halt optimal mit Inkes funktioniert. Zu diesem aktuellen Kernel, der halt für Debian zur Verfügung steht, aber auch für andere Distributionen, hat er zusätzlich nochmal ZFS als Paket, was man nachinstallieren kann, auch noch zur Verfügung gestellt über sein Repository. Also auch da ist er sehr aktiv. Ja, GitHub kann ich in dem Fall auch sehr empfehlen und wirklich sein Blog, seine Webseite, wo er zu jedem Release auch ausführlich Informationen schreibt, im Forum nochmal jedes Feature, was neu implementiert wurde, nochmal darauf eingeht. Also wirklich cool, wie oft man da halt, wie offen man mit der Entwicklung umgeht. Ja, genau. Nachdem ich jetzt so viel erzählt habe, wollte ich einfach mal zeigen, wie es praktisch aussieht. Ja, genau. Ja, und zwar, ich habe hier ein Debian-System. Da habe ich einfach mal Inkes als Manager installiert. Habe ich hier noch keinen Container. Ja, also man hat halt auf der, um das halt einfach zu zeigen, auf der CI durch die Autocomp-Completion hat man alles, was man über die API steuern kann, auch über die CLI natürlich, um ein Cluster aufzubauen, das Netzwerk zu konfigurieren, eine Instanz anzustarten, die Ressource-Verwaltung Remotes einzubinden. Ja, wie man hier zum Beispiel sieht, standardmäßig ist images.linuxcontainers.org eingebunden, wo man die fertigen System-Container oder VM-Images runterladen kann. Beziehungsweise jetzt, wo das Feature implementiert ist, habe ich gestern noch Docker.io eingebunden, um hier halt ein Image zuzuladen und einen Container zu starten. Genau. Ich zeige das einfach mal. Es gibt Inkes Launch, womit man dann halt eine Instanz erzeugen kann. Dann gibt man halt die Quelle an, aus dem man halt das Image laden möchte. Und so möchte ich jetzt halt vom Docker Hub den Application Container für Nginx laden. Das heißt also, der wird dann von Docker Hub runtergeladen, wird konvertiert. Da muss ich halt aufgrund der Zeit nochmal auf die Doku verweisen, welche extra Tools man da installieren muss. Dann wird sich halt das Tarbo geladen, umgewandelt und ist dann am Ende halt eine Instanz, was man halt auch immer so schön sieht, dann halt V4, V6 Adresse. Im Standardkonstrukt wird halt eine Bridge erzeugt, wo halt aus beiden Bereichen halt IP-Adressen vergeben werden und automatisch, wenn man das möchte, halt nach draußen genattet. Genau. So. Einfach nochmal so bezüglich CLI. Ich wollte aber auch zeigen, UI ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Genau. Es gibt da ein Paket, Inkes WebUI Canonical heißt es, glaube ich. Das heißt also, hier wird halt einfach das WebUI-Package aus dem Canonical-Projekt genommen und rebrandet, dass man halt eben auch das Inkes-Symbol hat. Genau, und hier hat man dann halt Projekte, wie ich gesagt hatte, um halt Instanzen voneinander halt auch logisch und technisch abzuschotten. Und natürlich die Punkte, die ich angesprochen hatte, Netzwerk, Storage, Profile und Instanzen. Und man kann hier halt relativ einfach auch sagen, per Klick, ich möchte eine neue Instanz. Gehe halt Browse Images. Ich sage, ich möchte zum Beispiel einen Container. Dann hat man hier natürlich aus den verschiedensten Distributionen, Alma Linux, Alpine, Debian. Ich nehme zum Beispiel mal Debian 11. Als Default-Image, das gibt es auch halt Cloud, also dass man das per Cloud init nach dem Start dann halt auch noch automatisiert anpassen kann, sage ich Select. Es gibt erstmal grundsätzlich keine weiteren Einschränkungen, also dass du halt unlimitierter Festplattenspeicher benutzen kann. Bezüglich Netzwerk, das ist jetzt halt an der Standard-Bridge, also alles Default. Genau, es gibt grundsätzlich keine CPU-Limitierung oder Memory, das kann man halt alles noch einschränken. Aber ich halte es mal ganz einfach. Ich starte halt einfach mal den System-Container. Das heißt also, der wird halt von Images Linux-Containers.org heruntergeladen und gestartet. Dann kann ich hier halt hineingehen und kann sagen, gib mir ein Terminal. Und schon bin ich in dem System-Container drin. Hab hier einen Debian 12. Und die Namen werden halt von Inkes bei jeder Erzeugung automatisch gewürfelt. Man muss sich also nicht unbedingt immer selbst einen Namen ausdenken. Genau, ja. Wenn man denn hier zum Beispiel einen Service drauf installiert hat, kann ich auch relativ einfach über Netzwerk und wenn ich dann halt zum Beispiel auf die entsprechende Bridge gehe, die ich hier benutze, mit sogenannten Forwards, die externe IP, die ich hier habe, einzelne Ports forwarden, wie man das halt aus NAT kennt, Port Forwarding, um hier halt einen System-Container, wenn er halt nicht öffentlich, also Public IP bekommt, halt eben dort Services nach außen hin zur Verfügung zu stellen. Ja, also grundsätzlich sind viele Dinge über die Web-UI möglich. Gehe aber davon aus, dass noch nicht alle Features, wie das halt meistens so ist, in der grafischen Umgebung abgebildet sind, sondern dass man dann halt wirklich immer auf die CLI zurückgreifen muss. Da kann ich wiederum halt wirklich nur auf die Webseite hinweisen, linuxcontainers.org, zu dem Inkes-Projekt, Dokumentation, was halt wirklich rein durch alle Schritte begleitet, von der Installation, von der Initialisierung, also dem initialen Einrichten auf dem Node. Diesen sogenannten CI-Client kann man auch auf sein Notebook installieren und Remote-Teilsysteme verwalten. Bezüglich Instanzen, Storage-Treibern, also auch mit allen möglichen Optionen, Beispielen, wirklich super dokumentiert. Und wenn man dann halt nicht weiter weiß, kann ich auch wirklich nur auf die Community verweisen. Das ist ein schönes Projekt und ich hoffe sehr, dass es hier auch fleißig weitergeht. Aber so wie es aussieht, wird es da definitiv noch viel Entwicklung geben, sodass wir da auch viel Auswahlmöglichkeit haben. Das ist ja auch schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Aus verschiedenen Managern haben ganz einfach, um für den jeweiligen Anwendungsfall das richtige Tool zu benutzen. Inkes gefällt mir halt sehr, weil es schnell installiert ist und auch einen äußerst schlanken Eindruck macht, was mir halt sehr, sehr gefällt. Genau. Ja. Das wäre es erstmal grundsätzlich von meiner Seite. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Gerne Fragen stellen. Ich wiederhole sie dann. Ja.
Wartet mal ganz kurz. Ich komme mit dem Mikro rum. Wir haben jetzt noch 8 Minuten für Fragen. Ja, erstmal vielen Dank für diese interessante Vorstellung. Erstmal eine kleine Frage vorab. Du sagtest, die Namen werden ausgewürfelt, wenn so ein Application-Container gestartet wird. Kann man den aber auch vorgeben oder ist man da auf diese...
Ja, den Namen kann man natürlich auch vorgeben, das ist richtig, genau. Ich finde es sehr angenehm, wenn ich sage, ich brauche mal schnell 10 Container, dass sie dann halt alle am Ende dann irgendwie einen einprägsamen Namen haben.
Genau. So, jetzt meine eigentliche Frage. Gibt es in dem Umfeld schon irgendein Äquivalent zu zum Beispiel Docker Compose, dass ich also sagen kann, ich habe eine bestimmte Menge an Containern, die sollen miteinander interagieren, aber sozusagen ein abgeschlossenes System abbilden. Also es ist ja zum Beispiel üblich, was ich einen CMS zum Beispiel zu nehmen, dazu eine Datenbank einzurichten, vielleicht noch einen Redis dazu zu packen. Und dann soll aber zum Beispiel die Datenbank nicht im Netzwerk verfügbar sein, sondern ausschließlich für das CMS erreichbar sein.
Genau, ja. Also genau, wie ich eingangs ja erwähnt hatte, gibt es ja dieses ACL-Feature, wo ich ja auf Container oder also direkt an der Basis der VM oder des Containers halt Kommunikation steuern kann, weil ich ja auch gesagt hatte, es gibt halt Projekte, ja, wo man dann halt sagen kann, okay, für diese 10 Maschinen, das ist ein eigenständiges Projekt, ja, und das Ganze steuern kann man über unterschiedlichste Wege, zum einen natürlich, weil man ja, weil der Entwickler auch explizit sagt, so ist es ja, Cloud-ähnlich sein oder Features bieten. Das heißt also natürlich kann ich, weil da in der Energie investiert wurde mit Terraform, OpenTofu, halt meine Umgebung beschreiben und die dann halt gegen die API laufen lassen. Alternativ kann ich mich natürlich hinsetzen und kann für die CLI mir YAML-Files, müsste man sich die Struktur angucken, wo man das Ganze drin beschreibt, halt vorbereiten und dann über Standard-In an die verschiedenen Befehle für das Anlegen der Instanzen bezüglich halt Netzwerk, ACLs, kann man auch übergeben, um sich das dann halt automatisiert zu bauen. Man müsste dann halt eben, klar, wenn man sowieso schon Terraform OpenTofu nutzt, dann vielleicht mit Ansible oder halt anderen Tools dann automatisch die Container oder VMs konfigurieren. Was soll da drauf? Ja, ein Redis, ein Nginx etc. Also da sind die Möglichkeiten grundsätzlich sehr umfangreich gegeben. Jetzt genauso wie Docker Compose ist es halt nicht gegeben, weil ja Docker hat man ja bezüglich Application Container, ein Container, eine Applikation, ja, wo ich halt gewisse Dinge beschreiben kann. Das haben wir ja, wenn ich es auf VM und Systemcontainer beziehe, sind das ja erstmal Rohlinge, die ein Betriebssystem haben, wo ich halt mit anderen Tools erstmal rein muss, um sie mit der Software, die sie haben sollen, zu betanken und der Config. Ja. Ich hoffe, das konnte es einigermaßen beantworten.
Frage zu Docker. Weißt du, was da im Hintergrund ist? Geht das auf ein Docker-Socket oder wird das auch mit Podman oder einer anderen Container-Runtime gehen?
Genau, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Nein, also es benutzt nichts dergleichen, sondern ich hatte das versucht, schon eingangs zu erwähnen. Er nimmt das Container-Image, lädt es herunter und wandelt es um. Also am Ende ist es eigentlich ein System-Container. Da kann man sogar explizit suchen, dafür muss man Requirements OCI und hier weist er zum Beispiel darauf hin, to run OCI Container, Inc. is currently braucht halt zwei Tools, Scopio und noch ein anderes Tool, was am Ende eigentlich nichts anderes macht, als dieses Container-Image nehmen, umzuwandeln und am Ende ist es halt ein System-Container. Also ja, es ist keine vollwertig, wie man das jetzt denken würde, als er das angekündigt hat. Das ist halt Podman oder Docker, ich glaube, das ist die Library, die unten drunter läuft, RunC, wenn ich, korrigiert mich, wenn es halt falsch ist. Genau, nee, das ist es nicht.
Ihr dürft euch ruhig immer ein bisschen eher melden, dann habe ich Zeit.
Hi, du hattest von OpenTofu und Terraform gesprochen. Hast du da Erfahrung mit? Ich meine, für Proxmox gibt es auch einen Terraform-Provider und der ist halt furchtbar.
Okay. Nein, leider noch nicht. Aber vielleicht, falls den einen oder anderen interessiert, ich darf diesen Vortrag, ich nenne ihn dann halt eben nur Extended, weil ich da wesentlich mehr Zeit habe, auf der Slack halten, wo ich halt auch eine Demo angekündigt habe, halt mal aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es halt mit OpenTofu gibt. Das heißt also, ich werde meine Erfahrungen bis Juni noch sammeln. Ob es gut oder schlecht ist, genau.
So, Zeit für eine Frage hätten wir noch. Falls nein, danke Christian.
Ja, ich danke auch vielmals.